Hallo, schön, dass du da bist, hier beim Ästhetik-Podcast, dein Podcast für die Reise zum Urgefühl des Seins. Mein Name ist Achim Ludwig und ich freue mich riesig, dass wir hier in den kommenden Folgen gemeinsam dieses spannende Thema Ästhetik immer mehr erfahren und entdecken. Und so auf diese Weise das Urgefühl des menschlichen Seins Schritt für Schritt wiederfinden. Ja, und ich kann es kaum glauben, mal wieder gibt es ein Jubiläum zu feiern. Die 50. Folge Ästhetik-Podcast. Ja, ein goldenes Jubiläum. Wunderbar. Und gerade heute ist mal wieder, eigentlich ist ja jede Folge immer was ganz Besonderes, vor allem auf jeden Fall für mich. Und dieses Mal passt das so wie Topf auf Deckel zu dem, was gerade um uns herum hier so aktuell geschieht. Denn im Ästhetik-Podcast geht es ja um das Urvertrauen. Geht ja darum, dass Ästhetik ein Tor, ein Portal dazu sein kann, dass wir wieder zurückfinden in die Sorglosigkeit, in das Leben ohne Ängste, so wie Kinder das haben. Und dass wir wieder das Urvertrauen finden. Und das sind wir natürlich gerade in diesen Zeiten extrem herausgefordert. Und ja, das Hauptthema ja auch in meiner Ästhetiklehre ist ja, dass ich davon überzeugt bin, dass das Leben selbstregulierend und selbstorganisierend ist. Und das bestätigt mal wieder wie diese Folge hier entstanden ist, weil ich hatte schon vor ungefähr letztes Jahr im Sommer, da hatte ich die Idee, mal eine Folge mit Cynthia Nikschas aufzunehmen und hatte Cynthia gefragt, ob sie da Bock drauf hätte. Und es war eigentlich so, ja, eigentlich hatte sie schon Lust und würde das gerne machen und unterstützen. Aber wir kamen irgendwie terminlich nicht zusammen. Ne? Da hatte sie Termin, da hatte ich Termin und irgendwie war es immer so, es war halt so viel zu tun und es passte nicht. Aber ich bin froh, wir haben diese Folge vor 2 Wochen aufgenommen und ich bin so froh, dass es so gewesen ist, dass wir nicht das Ding letztes Jahr im Sommer produziert haben, sondern jetzt, weil es jetzt so brillant ist, diese Botschaft, die für diese Welt so wunderbar ist. Weil es geht ja hauptsächlich heute darum, dieses Urvertrauen. Da werden wir unglaublich geprüft bei dem, was alles abgeht. Ja, diese Ängste, die geschürt werden, die Medien, jeder hat Angst. Überall kommt das auch hoch. Es ist auch eine wunderbare, natürlich, jede Krise ist auch immer eine Gelegenheit. Und wichtig ist dabei, dass wir immer im Blick behalten, dass auch in solchen Zeiten immer etwas Gutes entsteht. Wie zum Beispiel jetzt gerade im Moment ist es so, dass ja die Delfine sich wieder an die italienische Küste trauen. Dass Kinder in China zum allerersten Mal das Blau des Himmels wieder sehen. Dass wir feststellen können, wie schnell sich unsere Erde regenerieren kann. Dass wir wahrscheinlich bis zum Ende des Jahres rekordweise diesen CO2-Ausstoß abgebaut haben. Und das, weil irgend so ein kleines, kaum sichtbares Viech unser ganzes Dasein in dieser materiellen Welt, in dieser Leistungsdruckgesellschaft bis ins Mark erschüttert. Und das Tolle ist jetzt auch, dass wir Zeit haben, bewusst zu werden. Dass wir Zeit haben, tatsächlich mal zu meditieren. Jetzt haben wir das Geschenk der Zeit bekommen. Und du kannst vertrauen, das wird sich alles wieder regulieren. Es kommt alles wieder ins Lot. Die Krisen gehören immer zu unserem Leben. Statistisch gesehen hat jeder normale Mensch alle 3 Monate eine Krise. Eine gesundheitliche Krise, eine finanzielle Krise, eine Beziehungskrise, eine Krise mit Freunden, was auch immer. Ja, also statistisch gesehen haben wir alle 3 Monate eine Krise und jetzt haben wir eben eine globale Krise, wo aber unglaublich viel Entwicklungspotenzial drin steckt. Und darum geht das jetzt, diese Zeit zu nutzen. Und ist das nicht wunderbar, dass die Menschen in Italien auf dem Balkon wieder Musik machen? Und Musik, Musik ist für mich ja wirklich ein Schlüssel in das Urgefühl auch, abgesehen von dem Ästhetischen. Und deswegen möchte ich jetzt auch gar nicht so viel reden, weil ich zum ersten Mal auch hier in dieser Jubiläumsfolge eine Musikerin, eine unglaubliche Powerfrau, ja, ich habe ja Coaches gehabt, ich habe Zahnärzte in meinem Podcast gehabt und Experten hier und da, alles tolle Menschen, wunderbar. Und zum ersten Mal habe ich mal eine Musikerin, obwohl ich ja selber Musiker bin. Und das Tolle ist, dass die Cynthia ist so ein dynamischer Mensch in ihrer Bühne, in ihrem Ausdruck. Sie ist Singer und Songwriterin bzw. Liedermacherin. Man kann ja eigentlich gar keinen Namen so genau geben. Ich würde sagen, sie ist eine empathische Musikerpoetin. Aber mach dir mal dein eigenes Bild. Goldenes Jubiläum mit Cynthia. Große Freude. Ja, also ich freue mich sehr, dass die Cynthia Nikschas neben mir sitzt. Also Cynthia ist, wir haben uns irgendwie kennengelernt und es ist großartig, dass sie heute da ist. Ich bin ein bisschen irgendwie aufgeregt. Ist gut. Bei und da ihre Stimme, da ihre Art und Weise, sich mitzuteilen, ist die Musik ist, hatten wir die Idee, dass sie erstmal anfängt, Musik zu machen und eine kleine Botschaft in dem Podcast zu singen. Und jetzt geht's, glaube ich, los.
Der Versuch zu imponieren, etwas Schlechtes. Talente sind zu ignorieren, wenn's recht ist. Was ist gar nicht ausprobieren, das Beste ist. Immer brav zu funktionieren, wenn du's sein lässt. Wirst du ständig diskutieren, bist pleite. Musst andere Menschen involvieren, doch dein Traum ist in jenem Moment verloren, in dem du'n aufgibst. Und wird nicht eher wiederkommen, bis du dich traust, dich einem Risiko zu stellen oder auch die Entscheidung überhaupt zu fällen. Wenn du raus willst aus diesem Kapitalsystem, tu was Schlaues und stell dich einfach mal dagegen, schau wie's aussieht, wenn man nicht drin, sondern daneben ist. Klau dir, was alle anderen sich nicht nehmen, ja auch hier gibt es Menschen, die verstehen, was du brauchst, wenn's deine Augen nicht mehr sehen, ja dein Traum ist in jenem Moment verloren, in dem du ihn aufgibst. Und wird nicht eher wiederkommen, bis wie dich traust, dich einem Risiko zu stellen oder auch die Entscheidung überhaupt zu fällen. Oder dein Traum ist in jenem Moment verloren, in dem du ihn aufgibst. Und wird nicht eher wiederkommen, bis du dich traust, dich einem Risiko zu stellen oder auch die Entscheidung überhaupt zu fällen. Vertrau dir, du bist hier, dein Immer wird für immer dein Immer bleiben. Es gehört dir, du warst dafür, sonst werden deine Träume immer Träume sein. 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 In jenem Moment verloren, in dem du aufgibst. Und wird nicht eher wiederkommen, bis du dich traust, dich einem Risiko zu stellen oder auch die Entscheidung überhaupt zu fällen. Ja, dein Traum ist in jenem Moment verloren, in dem du aufgibst. Und wird nicht eher wiederkommen, bis du dich traust, dich einem Risiko zu stellen oder auch die Entscheidung überhaupt zu fällen. Fan.
Jo, Dankeschön. Oh,
bitte, bitte, bitte.
Exklusiv für den Ästhetik-Podcast.
So sieht's aus. Extra auf meiner alten Süßen. Ha.
Ja, ich freue mich super, dass die Cynthia Nikschas bei mir auf dem Podcast-Sofa sitzt, neben mir, und mich anstrahlt. Und jetzt bin ich auch ein bisschen aufgeregt.
Das kann ich bestätigen. Du schwitzt ja schon.
Nein, ja, okay.
Ich glaube, das sind wir einfach beide.
Gut, wir haben mal wieder keinen Fahrplan. Wir starten einfach mit dem Gespräch.
Na klar.
Ja. Und was ich so toll finde, dass die Cynthia jetzt hier sitzt, ist ja, ein Teil meiner Ästhetiklehre bedeutet, dass ich überzeugt bin, dass das Leben selbstorganisierend und selbstregulierend ist. Und dass wir uns oft durch unseren Verstand, unser Planen, Kalkulieren, Termine machen, uns blockieren in den eigentlichen, wirklichen Möglichkeiten, die das Leben uns zur Verfügung stellt.
Genau, das finde ich auch. Deswegen finde ich mein Leben ganz toll, weil ich immer weiß, wo ich bin, aber ich weiß nicht, was passiert. Also das ist, ich kann zwar sagen, hey, am 19. Juni bin ich mit Samis Welt unterwegs. Das heißt, wir werden ein Musical singen in einer Schule, die ich noch nie gesehen habe, vor Leuten, die ich noch nie gesehen habe. Keine Ahnung, was an dem Abend passiert, ob das wirklich läuft oder nicht oder wie auch immer. Also das ist so, wenn ich irgendein Datum vor mir habe. Natürlich weiß ich, wo ich bin, aber ich weiß nicht, was passiert. Und deswegen finde ich den Job toll, weil er eben immer so abwechslungsreich ist und ich die Chancen nicht verpasse.
Krass.
Auf also. Spontanes und eben genau, was du gesagt hast, Fügungen und so.
Ja, und das auch fallen lassen.
Genau.
Und was ich hatte ja mal ein Interview gesehen von dir, das war, glaube ich, WDR irgendwas, keine Ahnung. Du hast ja viele Interviews schon gegeben.
Welches?
Du bist ja ein Promi, ne? Ich habe Prominenz im Podcast.
Ja, und, ja.
Aber sehr bescheidene Prominenz, das gibt es ja auch hier. Das macht mich auch immer sehr beeindruckend, finde ich sehr beeindruckend. Und dabei hast du mal erzählt, wie das zustande gekommen ist, der Weg zu deiner Band, also von Straßenmusik.
Ja, genau, Straßenmusik gemacht. Der Weg zur Band, wie es generell witzig einfach. Der Weg auch auf die Straße war geil. Ich habe meinen Job verloren und eine Woche später war der Monatserste und ich hatte keine Miete und musste das irgendwie hinkriegen und bin dann nach Köln gefahren spontan, weil mich eine Freundin eingeladen hat. Und dann habe ich meine Miete in Köln verdient und dachte, wow. Okay, cool, probierst du eine Weile. Und
also du hast die Miete in Köln auf der Straße
genau.
Mit Gitarre spielen und singen verdient.
Genau, und auf dem Weg dahin schon das erste Mal Straßenmusik gemacht, weil mich meine Mitfahrgelegenheit sitzen hat lassen und ich keine Kohle hatte, um weiterzukommen. Und ich wäre zu spät gekommen nach Köln. Und dann habe ich in Frankfurt schon Straße gemacht und dort dann auch schon durch Zufall wohl, Fügung, Zufälle gibt es nicht, habe ich dort auch schon meinen ersten Gig verkauft sozusagen. Also es kam jemand vorbei, der mich fotografieren wollte, der mich am Ende dazu überredet hat, dass ich auf seinem Geburtstag spiele. Also es war das allererste Mal unterwegs mit der Gitarre.
Krass.
Also zum Geld verdienen. Vorher habe ich nur geschrieben und rausgelassen und so. Und das erste Mal unterwegs, um Geld zu verdienen. Und ich war direkt in der Pflicht, Geld verdienen zu müssen, weil ich in Frankfurt hing, ohne irgendeine Möglichkeit weiterzukommen. Und ich habe auch direkt Geld verdient und direkt einen Gig ausgemacht und sowas. Also es war sehr witzig. Und dann eben ging das so weiter. Also von Straße auf Kneipenbühne, von Kneipenbühne auf, also das war auch witzig. In den ersten Monaten habe ich dann den Geiger von Bukahara kennengelernt, witzigerweise. In irgendeiner total abgefahrenen Kaschemme in Köln im Durst. Habe ich auf der Theke gespielt nachts um zwei und der war auch da und so kam ich dann zum ersten Festival, da habe ich auf dem Edelweiß-Piraten-Festival gespielt, weil er gefragt hat, ey, wir spielen da morgen, hast du nicht Bock, einen Einleiter zu machen? Ich so, fett, geil. Und so habe ich dann irgendwann über diese ganzen Festivals dann den Doktor kennengelernt, meinen Gitarristen, auf Kevela war das. Und der hat mir dann, ja, der hat mir geholfen. Mir wurde die Bude ausgeraubt und ich hatte keine Kohle mehr und er hat mir geholfen. Und hat
dann gesagt, ich würde aber voll gerne mitspielen. Wenn ich dir jetzt helfe, würde ich voll gerne mal ein Konzert mitspielen. Und der war der Erste von der Band. Und genauso ging es halt eigentlich weiter. Mein damaliger Freund ist mit mir dann zusammen nach Bonn. Hat immer Schlagzeug spielen wollen, hat dann dort in Bonn eine Nachzahlung bekommen von seinem Arbeitgeber und hat sich eine Cajon gekauft und mir eine Gitarre. Hat dann angefangen, Schlagzeug oder eher gesagt Cajon zu spielen erstmal. Dann ist mein Bassist neben uns eingezogen. Ja, da habe ich rausgefunden, dass es unser Bassist ist, weil er seinen Schlüssel draußen immer hat hängen lassen. So. Ich stand irgendwann mit dem Schlüssel drin und sehe den Bass und denke, hey, cool, du bist Bassist, ich brauche einen Bassisten. Und dann sagt er, hey, nee, nicht wirklich Bassist, so Jimi Hendrix gecovert in der Schulband und bla. Eigentlich eher Klavier gespielt, aber ja, schon halt ein bisschen Bass. Ich so, Bock zu jammen? Okay. 2 Wochen später war er dann mit das erste Mal auf der Bühne. So ging das weiter. 2 Jahre später kam, glaube ich, mein Saxophonist auf dem Festival auf mich zu, besoffen, und hat gesagt, ich brauche einen Saxophonisten. Und ich wusste dann nicht, wusste noch nicht so ganz so Bescheid, weil er halt relativ abgeschossen war, wirklich schon relativ betrunken einfach. Und ein paar Monate später stand er dann mit dem Saxophon vor der Bühne und hat mich so bettelnd angeguckt, und ich so, ja, komm halt hoch. Spielt den ersten Ton, und ich wusste, er ist auch dabei. Und beim Alvin, beim Geiger, war es dann auch ähnlich. Naja, nicht ähnlich. Also wir haben uns vorher schon kennengelernt in Bonn, also schon auf der Straße zusammen gespielt, weil wir eben auch einfach Kohleprobleme hatten und Geld brauchten. Und er eben auch, und hat mich gefragt, ob ich nicht eine Begleitung brauche. Dann haben wir einen Sommer lang Straßenmusik gemacht. Dann haben wir uns eine Weile aus den Augen verloren. Und irgendwann hat er mitgekriegt, dass ich im Limes spiele, und hat mich gefragt, ob er nicht mal mitspielen darf. Und ich war total, ja, klar, natürlich, bitte. Dann haben sich mein Saxophonist und er kennengelernt, und dann war die so voll tight, direkt, das Geixophon, wie ich sie so gerne nenne. Und nochmal ein Jahr später kam dann jetzt unsere Trompete, weil ich in Fürth gelandet bin aufgrund meiner Trennung von meinem Freund und einen neuen Freund gekriegt habe und der in Fürth war und ich die Möglichkeit hatte, dann hier ein bisschen Abstand zu nehmen, und dann hatte ich keine Band dabei und dann hatte ich einen Gig und wollte den nicht alleine spielen und hatte einen Freund, der Trompete spielt, und dann haben wir die zusammen gespielt und seitdem ist er so in der Truppe drin, deswegen auch Ed Friends, das ist alles, ja, hat sich gefügt und ist gewachsen.
Krass. Also es ist ja von ganz alleine entstanden eigentlich.
Ja.
Ohne Planung?
Keine Planung.
Also du hast keinen Businessplan gemacht und
oh Gott,
2 Jahre im Voraus und irgend so ein Zeug.
Ich bin ja gerade 2 Jahre im Voraus, oh Gott. Es wäre ja schön, wenn es beim Booken schon so wäre. So schnell bin ich nicht. Ich weiß nicht, planen ist nicht meins. Ich lasse lieber auf mich zukommen. Und mit Planungen bin ich meistens eher überfordert als alles andere. Also bin eher ein Peiler. So, ich lasse auf mich zukommen und ich kann voll gut mit spontanen Situationen umgehen, glaube ich. Also eher damit als mit, wir müssen jetzt losfahren. Aber ich habe doch, ja, du wusstest ganz genau Bescheid, aber ich brauche noch eine Stunde. lieber so, weißt du, ich plane es nicht mehr. Nee. Und ungeplant sowieso. Mit der Musik ist mir das auch lieber. Unsere Songs sind ja auch so. Im Prinzip, oder unsere Band an sich. Dadurch, dass es dieses End Friends Ding ist, dass wir immer in einer anderen Besetzung spielen, immer in einer anderen Form, sind auch die Konzerte immer anders. Und die Songs haben dieselbe Struktur, ja, aber die werden trotzdem immer anders gespielt und dadurch bleibt es auch immer spontan und Fügung auf eine Art und Weise, weil es zum Beispiel hatten wir jetzt am Wochenende das erste Konzert mit Geixophon dieses Jahr und der Z war seit Oktober nicht mehr dabei, also das Saxophon, und das ist immer eine ganz große Bereicherung und passiert halt nicht so oft, und teilweise habe ich dann eben nur ihn, jetzt am Wochenende habe ich nur ihn und den Bass, das wird auch interessant.
Also ist, die Band ist sehr dynamisch, das heißt, ihr müsst nicht immer volle Besetzung, kannst auch ganz klein zurück.
Ja, ich spiele gerne mit Band, aber es muss ja nicht die komplette Band auffahren, wenn sich ein Veranstalter das nicht leisten kann, zum Beispiel auch. Also das ist jetzt auch, um flexibel zu bleiben und auch wenn die Band nicht kann. Also das ist alles, wir haben ja auch Menschen, die noch arbeiten, wie zum Beispiel mein Saxophonist, der hat eine Zahnarztpraxis in Marburg und kann nur am Wochenende. Oder meine liebe Bass, wie ich sie nenne, Schlagzeug und Bass, und beide Arzthelfer und haben auch noch Job in der Mitte der Woche. Und mein Gitarrist ist ein Krankenpfleger. Und ja, die einzigen beiden, die so richtig, richtig krass davon leben müssen, sind mein Freund und ich. Und mein Geiger, stimmt. Der hat aber auch noch andere Projekte. Also der muss nicht nur von dem Projekt leben, Gott sei Dank. Also der hat Gott sei Dank noch andere musikalische Projekte. Also das ist wir haben einen sehr flexiblen Zeitplan und Bandplan und sowas, weil sich das so ergeben hat. Weil wir nicht aufeinander verzichten wollen, wir wollen uns nicht festlegen, wollen aber auch niemandem im Weg stehen. Also wenn jemand sein Leben weitermachen möchte oder eben auch gar nicht die Kohle hat, um sich die Band leisten zu können, so, dann ist das auch schön.
Ich habe ja gestern, als ich mich noch ein bisschen so da rein gedacht habe, Cynthia ist morgen da, was erzählst du denn mit der, aber ich mache mir keinen Plan. Dann habe ich festgestellt, dass als ich deine Musik kennengelernt habe, das war vor ungefähr 5 Jahren, durch Zufall. Ich hatte 50. Geburtstag gefeiert in der Rheinlust, hatte danach am nächsten Tag einen dicken Schädel und bin durch die Stadt spaziert. Das mache ich normalerweise nie, weil ich wohne mit der Sonnenseite. Das ist ja lieber hier. Irgendwas hat mich getrieben, in diese Stadt zu gehen, und da hast du mit deiner Band auf dem Marktplatz gespielt. Da war schon die Band, aber ganz jung, glaube ich, diese Band. Und die Jule, deine Schwester, saß vorne am Bühnenrand, als ihr fertig wart.
Ach du Scheiße, 1. Mai.
Ja, genau. Mhm. Und hat CDs verkauft. Und ich dachte mir, erstens, als ich bin erstmal vorbeigegangen, ich dachte mir nur, die hat einen Zylinderhut an. Ich bin jetzt Zylinderhut-Fan. Und da ich mir, irgendwie muss das auch cool sein. Aber dann dachte ich mir, ich weiß nicht, was da gerade für ein Song war, Generation Blöd oder keine Ahnung, dachte ich mir, ach ja, auch so eine, ich bin dagegen, weil 1. Mai sind die alle, die dagegen sind, nach dem Start.
Na klar.
Und wo ich dann so langsam durch die Stadt ging, hörte ich noch so, schalte deine Musik so raus. Und da dachte ich mir, Moment, das ist eine Kehrtwende im Text. Das ist ganz anders jetzt auf einmal. Da kommt die Liebe zurück. Und dann bin ich auch zurückgekommen, habe mir noch ein paar andere Songs angehört. Und habe dann, als ihr auch fertig wart, aus dem Pappkarton von der Jule diese CD gekauft. 10 Euro hat die gekostet, glaube ich. Früher, zwei Promotion-Ticks. Und dann habe ich mir das genommen, habe mich da in einen Café gesetzt und auf die Zug geschaut, wie ihr abgebaut habt. Und da stand eine ganze Traube von Menschen an der Seite. Da dachte ich, was wollen die denn? Wollen die helfen? Nein, die wollten dich in den Arm nehmen. Und jeder war dran. Boah, was ist das denn für ein... Weißt du, hast ja gerade so deine 1,5 Stunden gekannt bei dir und hast für jeden noch Zeit, mit dem zu reden und den zu drücken und so. Das hat mich so tief bewegt. Und das hat in mir auch sehr viel verändert, weil ich dann am nächsten Tag die CD in den CD-Player vom Auto geworfen habe. Da habe ich mir gedacht, was ist das? Ja, und seitdem bin ich Fan. Also, ich bin ein richtiger Fan. War auf vielen Konzerten und jetzt sitzt du hier und erzählst das. Aber dass wirklich diese Kette von Zufällen so beeindruckend ist.
Ja, das ist genau das, was mich ein bisschen durchs Leben leitet, war. Alles, was geplant war, hat immer nicht so ganz so funktioniert. Aber eben so eine, oh Gott, geil, die erste Scheibe, das Kopfregal hast du gefunden, ja? Mhm. Ach, ja, schön.
Die hat mich gefunden.
Hat dich gefunden. Ja, es ist echt Wahnsinn, was ich auslösen oder was diese Texte auslösen können. Ich sage immer danke Universum, weil ich kann ja gar nicht wirklich selbst sagen, wo diese Texte herkommen. Ich wünsche mir immer, was Schönes schreiben zu können. Wenn ich jetzt jemanden anderen höre, zum Beispiel, ist jetzt Jakob Heimann bei mir gewesen gestern und hat mir einen Song vorgespielt, wo ich gedacht habe, Alter, den hätte ich gerne selber geschrieben. Echt. Okay. Ohne Witz. Aber ich kann mich da nicht hinsetzen und das gezwungenermaßen schreiben. Das geht nicht. Ich kann keine Worte finden in dem Sinne, so, jetzt hab ein Thema und muss jetzt schreiben. Das geht nicht.
So, das fließt aus dir heraus.
Naja, eben genauso. Und deswegen auch danke Universum, weil so ein Tanz zum Beispiel, der ja so ganz, ganz, ganz oft gewünscht wird und einer unserer Hits ist, sag ich.
Ja.
Der war innerhalb von fünf Minuten da und zu einem Zeitpunkt, wo es mir am schlimmsten ging. Also ich war gerade getrennt, bin gerade frisch nach Bonn gezogen. Also mein Drummer und Ex-Freund hat sich erstmal von mir getrennt und dann sind wir wieder zusammengekommen und waren zusammen in Bonn. Also es war eine ganz krasse graue, schwarze Phase, mal für einen Moment. Also mir ging es richtig scheiße. Und dann kam so ein Tanz raus. Und ich saß selber vor dem Stück und dachte mir, was machst du denn hier? So. Und dann war ich total fiebrig und habe daran geübt und wegen dem Klopfen. Und es war ja auch durch Zufall auch so, durch einen Kumpel, bei dem ich nachts irgendwann in Köln aufgeschlagen bin, weil ich keinen Pennplatz hatte, den Gianni Esteves Caravallo auf YouTube kennengelernt. Also diesen Klopfgitarristen, von dem ich total fasziniert war. Total junger Typ und zu dem Zeitpunkt eben dann auch, ne, gerade frisch getrennt, oh, der ist ja auch voll hübsch und so, keine Ahnung. Und dann kann der auch noch so spielen und dann habe ich mir ein bisschen mehr was reingefahren und dann kam eben diese Klopftechnik und das wollte ich auch ausprobieren und dann kam durch das Klopfen und diesen Riff und auch das klingt ja gar nicht schlecht, kam dann Tanz raus und dann ging das ja auch erstmal los mit einem, ich habe es, glaube ich, mit so einer ganz alten Kamera aufgenommen und dann auf YouTube geladen und das hatte innerhalb von einem Tag 800 Klicks und ich dachte, hä?
Krass.
Okay, krass, das ist wirklich hart. Also das ist, jedes andere Video hatte 42 oder 78 Klicks oder irgendwie sowas und Tanz war dann so einen Tag 800. Wow, was ist mit euch los? Habt ihr einen Schaden oder was? So. Ja, und dann ging das halt los, das auch mit mehr Anfragen und so und ich weiß nicht, dann kam mein Drama ja wieder und dann ging das weiter. Also das ist so
entstanden.
Völlig, völlig gewachsen halt und das, deswegen war ich auch immer überfordert mit Menschen, die zu mir gesagt haben, ja, was brauchst denn du, eine Band und du funktionierst doch auch solo und sowas, wo ich dann sage, aber hey, die gehören doch zu mir. Ja. Die haben alle alles investiert, die haben alle irgendwie und die sind alle da reingerutscht, genauso wie ich. Also ich bin ja auch nur reingerutscht und bei denen habe ich gefragt, die haben ja gesagt und es ist passiert und jetzt kann keiner von denen mehr wirklich loslassen. Das heißt, das ist genauso ein Leben, wie es mir passiert ist und das kann ich doch nicht kontrollieren. Man kann doch nicht selbst entscheiden, ob jetzt ich da der große Star bin oder nicht, nur weil da mein Name davor steht.
Ja.
Also es ist genauso, dieses Projekt ist für mich, sind alle Leute dabei, die von Anfang an irgendwie ihre Energien da reingesteckt haben und nicht nur die, wo der Name dabei ist. Also das,
es sagen ja viele spirituelle Lehrer oder weise Menschen sagen ja, dass wenn man vollkommen vertraut und loslässt, dass man dann vom Universum so und so kommt, so eine Schubkraft entwickelt das. Also das hat man selber gar nicht mehr den Einfluss darauf, so habe ich das erfahren. Würdest du das auch so sagen, dass das auch so gegangen ist?
Ja, auf jeden Fall. In dem Moment, wo ich, deswegen sage ich ja auch, in Momenten, wo ich am fertigsten war, wo ich am wenigsten denken konnte und mir am wenigsten zerdenken, sind die krassesten Sachen passiert. Also wie eben ein Tanz oder die krassesten Konzerte sind generell auch immer in solchen Momenten, wo ich zum Beispiel hatte gar keine Stimme, war völlig 3 Tage irgendwie schon Konzerte gesungen, dann völlig im Zoff mit meinem Freund und mit der Band und mich direkt vom Konzert also wirklich angeschrien noch mit allen möglichen Leuten und ich war so heiser und kein bisschen und das war ein guter, weiß ich noch, so ein Schlauch. Stehe auf der Bühne und denke mir, boah, das schaffe ich nicht, das Konzert, das geht gar nicht, wie soll ich denn das machen? Komme auf die Bühne und ich war vorher, also eine Stunde vorher war ich drin im Saal, da waren da 5 Leute und davon kannte ich 3 und das waren die 3, von denen ich wusste, dass sie kommen und dann war ich so ein bisschen peinlich berührt und bin ins Backstage und komme wieder raus, eben mit diesem Gefühl, ich kann das gar nicht, kann das gar nicht. Stelle mich auf die Bühne und dieser Schlauch ist voll mit Menschen, die ich kenne oder die mich kennen, in Gotha.
Okay.
Vom Paradiesvogelfest waren da viele und dann haben die mein Konzert gesungen. Ich habe immer noch die Songs angespielt.
Krass.
Also mit den Jungs, also wir waren auch zu dritt, es war ein ganz kleines Konzert, kleine Besetzung, zu viert, glaube ich, waren wir. Und das war so abgefahren, weil wir waren, ich habe immer nur losgelegt und habe gemerkt, ich stocke und ich kann gerade nicht und ich bin wieder kurz vorm Heulen oder ich treffe den Ton nicht, weil es einfach, ich bin zu heiser.
Mhm.
Und da hat das Publikum eingesetzt, egal ob Strophe oder Refrain oder egal was, da gibt es ein Video von auch wo ich so völlig ungläubig vom Mikro weggehe, weil sie meinen Teil singen. Das Magic. Ist so völlige Magie, wo mich die Musik so krass aufgefangen hat, wo ich gesagt habe, okay, ich habe mich gerade vorher noch von allen getrennt und habe alle rausgeschmissen. Und weißt du, so und jetzt sowas. Nee, ich darf nicht aufhören. So, darf die Energie nicht verlieren. So, das eben in Momenten, wo ich nicht denken kann, passiert das meiste.
Ja. Ja, das ist ja, Denken ist manchmal, blockiert einen manchmal.
Ja, ich habe ein ganz groß an der Wand stehen, einfach machen.
Mhm. Goethe hat ja gesagt, Erfolg hat drei Buchstaben, T-U-N.
Mhm. Tun. Genau, T-U-N. Tun ist genau das. Also, sobald wir aus dem Tun rauskommen, ist auch meine Meinung, fangen wir an, uns in der Vergangenheit aufzuhalten. Und die Vergangenheit blockiert meistens.
Ja.
Das ist so.
Das ist wie so eine Fußfessel, die zieht dich wieder zurück.
Ja, genau. Und in dem Moment, wo wir einfach in diesen Gedankenstrudel kommen, ist meine Strategie eben was tun. Mhm. Und wenn ich dann nur aufstehe und die nächste Wäsche reinschmeiße oder irgendwie, aber ich gehe weiter mit meinem Tagesablauf, dass ich mich eben nicht dann in diese Kreise manövriere selbst. Weil das ist ja auch eine Selbstmanövrierung, meiner Meinung nach. Es gibt viele Menschen, die sagen, ich kann da gar nichts dagegen tun. Und dann sage ich, ja, du kannst doch.
Ja.
Also du kannst genau vor allem was dagegen tun. So, das ist eben nicht dagegen denken, sondern dagegen tun. Und wenn du dagegen denkst, dann denkst du positiv. Also das funktioniert ja auch. Das ist ja auch ein Tun. Aber in anderem Sinne, du legst ja Energie rein ins Positivdenken.
Ja.
Das ist ja auch eine Art von Machen. Und nicht einen einfach laufen lassen. Diese negativen Gedanken, finde ich, laufen sehr oft von selbst. Und positive Gedanken, die Mann, Mensch, ich mir selbst aufgebe, die darf ich mir manchmal einprügeln wie ein Mantra. Also so Dinge, auch wenn es mir richtig scheiße geht und richtig schlecht geht und auch gesundheitlich oder so, dann ist es zum einen meistens im Spiegel meiner Seele und dann habe ich für mich ein kleines dummes Mantra gefunden. So doof wie es ist, aber das singe ich immer. Es ist oft die Melodie von froh zu sein, wer darf es wenig und wer froh ist, ist sein König. Ja, ich bin gesund und munter und ich bleib noch ganz lang da. So Zeug, also mache ich mir dann und das Mantra ich mir dann vor mich hin, während ich meine Wäsche aufhänge oder sowas und schon geht's mir besser. Hm. Und das ist ein Tun, was auch mit Denken und was auch immer zu tun hat, aber eben mit positiv und es sich positiv machen.
Ja.
So, das ist eben auch ein Machen. Und viele Menschen glauben daran nicht und oder denken also ich kann sogar sagen, ich hab Familienmitglieder, die von mir denken, ich bin in einer Sekte, weil ich so positiv, also über das mit diesem ganzen Positivdenken-Quatsch, glaubst du das denn selbst, was du da alles schreibst?
Ja.
Ja. Sonst wäre ich ja nicht doof, aber also aber bist du in einer Sekte, haben sie mich gefragt, und ich dachte, nee, ja, Cynthia heißt die Sekte, kannst ja eintreten. Also, keine Ahnung. Ja. Aber was?
Ja, du sagst ja zum Beispiel bei Positivdenken, ja. Da sagst du ja nicht, es geht ja nicht dabei um das positive Denken, sondern du sagst ja, negative Gedanken bilden nur neue Schranken.
Genau.
Das ist ja auch eigentlich so eine Art, ja, Achtung, das nicht.
Genau.
So, du bist ja nicht so ein Positivdenker, Friede, Freude, Eierkuchen, Musiker.
Nee, leider nicht. Manchmal wünsche ich mir, dass ich das alles ein bisschen positiver sehen könnte, aber ich muss ja immer alles bedenken. So. Nee, aber genau, ich versuche eher die Negativität auszuschließen, als die Positivität komplett, also sozusagen nur darauf hängen zu bleiben, dass alles positiv ist. Das ist ja Quatsch.
Ja, genau.
Auch, aber es sich negativ zu machen, bringt einen halt noch weniger weiter. Also das, es sich negativ zu machen, gibt ganz oft, also tut ja auch nicht nur dir selber nicht gut, sondern auch deiner ganzen Umwelt.
Auf jeden Fall. Ja, das ist ja auch, man fühlt sich ja dabei auch scheiße. Also es schwingt schon komisch.
Naja, und dann hast du Freunde, die dir helfen zum Beispiel, helfen wollen und dir gut zureden und dir sagen, hey, die und die Bewältigungsstrategie hat doch beim letzten Mal auch funktioniert und probier das doch nochmal und irgendwie sowas. Und wenn du die dann wegstößt, dann tust du ihr noch weh. Irgendwie auch. Also das habe ich erst angefangen zu verstehen, als mein Freund mal vor mir stand und gesagt hat, aber straf mich doch nicht ständig mit dem, was die anderen Leute angetan haben. Mhm. So, das ist, also das einfachste Beispiel ist zum Beispiel Eifersucht. Ich bin sehr eifersüchtig. Eigentlich, ich bin sehr, sehr eifersüchtig, versuche das nur zu bekämpfen, oder ja, bekämpfen ist auch bescheuert, aber besser zu verstehen, seitdem mein Freund mir gesagt hat, hey, dein Ex hat dich betrogen. Ich wurde betrogen über 8 Monate, der hat mit ihr mittlerweile Frau, es ist seine Frau und er hat ein Kind mit ihr und so. Und er hat es mir lange Zeit nicht gesagt und ich wusste es aber. Und deswegen war ich sehr, sehr eifersüchtig. Und mein Freund stand halt vor mir, also mein jetziger Freund stand vor mir, hat gesagt, ey, aber ich bin nicht so. Und indem du mir die ganze Zeit das vorwirfst, so zu sein, tust du mir weh, weil ich ja gar nicht so bin. Also in dem Moment, wo du mir die ganze Zeit sagst, dass ich so bin und ich bin nicht so, glaubst du mir ja auch nicht, vertraust mir nicht, hast eine ganze, das ist eine ganze Palette, die mir dann weh tut. Die ich aufzählen könnte, so. Und ich, natürlich will ich es nicht jedes Mal aufzählen, weil sonst tue ich dir ja weh und verstehe dich nicht. Aber klar tut es mir weh. Und dann kann ein Eifersüchtiger natürlich sehr gerne darauf plädieren, ja, aber mir ist das ja schon passiert und deswegen verstehe mich doch. Der andere kann das natürlich verstehen, aber wenn du selber nicht anfängst, daran zu arbeiten, ist es trotzdem weiterhin fies für den anderen. So. Also, auch den anderen verstehen. So, ich bin sehr eifersüchtig, aber ich probiere es eben jetzt nicht mehr. Wenn mein Freund jetzt halt mit seiner allerbesten Freundin, die er seit 20 Jahren hat, verdammt nochmal, ja, es war seine Ex-Freundin, aber die sind schon lange nicht mehr zusammen. Und aber wenn der jetzt mit ihr telefoniert, dann höre ich entweder eine Weile zu, weil er da sowieso neben mir sitzt, oder ich gehe halt irgendwann meinen eigenen Scheiß machen und sage liebe Grüße an Little. Weißt du, so, das ist... Sie ist so eine Süße auch. Und in dem Moment, wo ich gepeilt habe, dass ich gar nicht, dass es gar nichts bringt, auch für mich nicht, für sie nicht, für ihn nicht und was auch immer, konnte ich sie so annehmen und sie so in mein Herz schließen, dass es eine meiner liebsten Freundinnen geworden ist. So. Ja. Also das war... Und am Anfang war er halt so nice und hat mir das Handy gezeigt mit den Nachrichten, die ich da sehen wollte, weil ich gedacht habe, er schreibt mit irgendwem. Hat er halt gezeigt. Und dann, gut, ich schreibe mit meiner besten Freundin, guck mal, was wir schreiben. Ja, und dann sehe ich das und denke mir, ja, und fühle mich selber so lächerlich dabei und denke, scheiße. Ja, ne? Also das war ein gutes Hin- und Herspielen, aber ich musste anfangen, daran zu arbeiten. Und genauso ist es halt auch mit anderen Dingen oder mit anderen Problemen, die du mit dir selbst rumschleppst. Die meisten Probleme sind irgendwann wie so ein Sack Kartoffeln. Irgendwann fängt an zu stinken.
Aber das war ein gutes Tool von dem, wiederum das Universum. Findest du immer gut, das Universum oder das Leben dich präsentiert hat, weil durch ihn hast du das ja gelernt, mit der Eifersucht umzugehen, genau. Sich zu entwickeln. Das ging's genau. Ja gar nicht. Sonst hättest du ja gar nicht, wärst du dran geblieben mit dem.
Eben, ich wäre vor allem weiterhin eifersüchtig gewesen, egal ob jetzt diese beiden Freunde, ich hatte es ja auch schon in meiner Kindheit, habe ich ja ständig beobachten dürfen, die ständige Eifersucht und sowas. Es war in meinem Umfeld ganz, ganz viel. Mein Vater ist sehr eifersüchtig, meine Tante hatte immer eifersüchtige Freunde und sowas. Ich war da sehr, sehr viel drin und ich habe das fast gar nicht anders gelernt und habe jetzt eben die Möglichkeit, durch jemanden, der überhaupt nicht eifersüchtig ist und der das gar nicht nötig hat, einen ganz anderen Blickwinkel zu erfahren und bin sehr, sehr dankbar dafür. Also das ist, bringt mich ein großes Stück weiter, weil ich mir eine ganz, ganz große Menge an Stress einfach nicht mehr machen muss. Auch wenn er da ist, in meinem Hinterkopf, wenn es dich dann immer noch so mal klopft oder sowas, ne, das kann ja immer noch passieren, dass ich dann reinkomme und er dreht das Handy weg, gerade in dem Moment, einfach weil er das Handy wegdreht, nicht weil er irgendwas will. Ja. Und es sticht mich. In dem Moment denke ich mir halt mittlerweile, Kopf, hör auf mit dem Scheiß. Dreh mich um und zünd mir eine Zigarette an oder keine Ahnung, mach weiter mit dem, was ich vorher gemacht habe. Und früher wäre ich halt total ausgetickt. Ja, was, warum drehst du das Handy weg? So. Na, aber mittlerweile muss ich mir diesen ganzen Batzen Stress, den ich mir da selber gemacht habe, nicht mehr antun. Antun.
Der ist ja auch zugefallen dann auch.
Genau. Es ist ja auch, genau. Das ist ein, ja, und das ist ein gesammelter Stress auch, auf den ich mich selbst fokussiere viel.
Ja.
Das ist selbstfokussierter Stress und kein Stress, der von außen kommt. Stress, der von außen kommt, der die muss man ja auch bewältigen, wenn man sich dann ständig von innen auch noch Stress macht, ist ja doof, ja, irgendwie.
Ja, jetzt haben wir so viel über das Klopfen und die Gitarre gesprochen.
Oh ja.
Hast du noch Bock, ein bisschen zu klopfen?
Was zu klopfen? Ja, ich könnte was vorspielen, was ich nach unserem Akustikcamp. Ich wurde ja letztes Jahr überrascht zum Geburtstag von meinen Fans und Freunden. Okay. Die haben zusammengeschmissen und haben mir eine Woche in Österreich geschenkt mit ganz, ganz krassen Lehrern, wie zum Beispiel John Gomm und Alexander Mischko. Und also ganz, ganz krasse Gitarrengötter für mich.
Ja.
Die seltsamerweise auch ganz normale Menschen sind. Ja, und ganz, ganz tolle und liebe. Und ich durfte eine Woche mit denen verbringen und von ihnen viel lernen. Und da könnte ich dir was vorspielen von dir.
Ja.
Wenn du da Lust drauf hast. Also ohne Gesinge jetzt, weil das kann ich noch nicht so gut, das Klopfen und das Singen gleichzeitig. Außer bei Tanz. So. Also das ist entstanden nach dem Akustikcamp, nachdem ich rausgefunden habe, dass ich diese Stimmung sehr, sehr gerne mag, die ich dahin gedreht habe und dann ein bisschen drauf rumgeklopft habe. Einen Namen hat sie noch nicht und du bist der Erste.
Premiere.
Premiere sozusagen. Außerhalb meiner Familie bist du der Erste.
Cool.
Okay, probieren wir das. Mal schön, wenn es klappt.
Alles machen kann.
Ja, das sind kleine Anfänge, aber ich freue mich drüber. Sehr, sehr, sehr. Also das war ein schönes Camp. Hab viel gelernt.
Schlagzeug ist auch mit am Start.
So sieht's aus. Ein bisschen Bum Bum, ein bisschen Tak Tak. Das ist wunderschön, die kleine Massivholzdecke würde hier noch stehen.
Ja, also das war beeindruckend. Vielen herzlichen Dank. Ja, von mir aus. Und falls die Hörer von dir mehr hören möchten, vom Ästhetik-Podcast, die finden dich ja auch im Internet, du musst einfach googeln.
Ja, googeln www.cynthianikschas.de, okay. www.cynthianfriends.de ist auch unsere. Wir haben eine Seite auf Facebook, wir haben
Instagram,
bin ich nicht so gut drin, aber haben wir. okay. Ja, doch, also Infos kriegt man eigentlich überall und da die Webseite nicht von mir gepflegt wird, ist da auch meistens aktuell.
Ja, okay. Oh, man findet jede Menge über dich. Okay, also vielen herzlichen Dank. Und,
Dankeschön, dir auch.
War toll mit dir.
Vielen Dank. Bis bald.
Jo.
Ciao.
Jo, coole Folge, ne? So war das. Und ich bin froh, dass wir es nicht im Sommer letzten Jahres gemacht haben, sondern genau jetzt vor 2 Wochen haben wir diese Folge aufgenommen. Da war das noch gar nicht so absehbar, was hier so alles abgeht. Und ja, es ist auch sehr viel Bewegung und sehr viel. Und ich glaube, genau das, dieses Urvertrauen, so wie Cynthia das auch beschreibt, wenn du denkst, es geht nicht mehr, dann kommt irgendwoher ein Lichtlein her. Und es sind so viele tolle Geschichten, die sie in diesem kurzen Gespräch eingepackt hat. Das war für mich auch wirklich so auch. Ja, so eine Offenbarung, so richtig cool und so ein natürlicher Mensch, der so auch so damit umgeht auch und immer dieser Fröhlichkeit ist. Auch wenn sie von ihrer Naturell ja auch gewisse Dinge anpackt und auch frech ist in ihren Texten, auch rebellisch ist, trotzdem findet sie immer wieder den Weg zu diesem Urgefühl der Liebe, weil die Cynthia ist so in ihrem Wesen reine Liebe und das ist so toll, das strahlt sie aus und das kriegen auch die Menschen zu spüren, die ihre Musik hören und auch die ihre Konzerte besuchen. Und wenn du mal die Möglichkeit hast, irgendwann finden ja auch mal wieder Konzerte statt, aber bis dahin unterstützt doch die kleineren Künstler, indem ihr Musik kauft jetzt, wo wir die Konzerte nicht besuchen können. Kauft Musik, gibt ja Portale, ja, zum Beispiel sind ja 2 CDs, die kannst du auch kaufen, das eine ist Kopfregal, das andere Ego-Schwein und es aber nicht nur sie, sondern kauft einfach jetzt Musik und hört Musik. Es ist eine tolle Zeit, in der wirklich Veränderungen stattfinden und wir auch viel nachdenken können. Und wir können wirklich mal die 2 Dinge untersuchen. Und so eine Gelegenheit bietet sich wahrscheinlich nie wieder. Ja, vielleicht erstmal die nächsten Jahre. Und das ist eine ganz tolle Chance. Ich hoffe, dir hat diese Folge gefallen. Mindestens genauso gut wie mir. Und ich wünsche dir eine gute Zeit. Bye, bye, bye. Bis bald. Dein Achim Ludwig.
Das Wesentliche bleibt für Augen verborgen.